Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Berliner Gorki-Theater und wo immer Sie sind an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zum ersten Radio 1 Freitagssalon im Jahr 2017. Wenn es so weitergeht, wie 16 geendet hat, können wir uns auf einiges gefasst machen. Sie haben es eben gehört, Demonstrationen in Berlin, auch hier vor dem Gorki-Theater, weil nicht alle Berliner und Berlinerinnen einverstanden sind mit der Personalpolitik unseres heutigen Gastes. Das ist nämlich der regierende Bürgermeister der Bundeshauptstadt Berlin. Herzlich willkommen, Michael Müller.
Schönen guten Abend.
Hallo. Wir haben eine Menge, über das wir reden können. Rot-Rot-Grün, Berlin, innere Sicherheit, die Grenzen des politisch Machbaren in einer Zeit, in der Donald Trump amerikanischer Präsident werden kann. In so einer Zeit ist schier alles möglich. Aber bevor wir anfangen, ganz kurz zwei, drei Worte zu Ihnen. Sie wurden in Tempelhof geboren, Sie leben dort immer noch. Sie haben früher mit Ihrem Vater eine kleine Druckerei betrieben. Sie waren mit einer kurzen Unterbrechung seit 2004 Vorsitzender der Berliner SPD, Senator für Stadtentwicklung, wichtiges Thema, über das werden wir gleich noch reden, und seit Dezember 2014 regierender Bürgermeister. Nun diktiert uns die Aktualität, ja, Koalitionskrise, Rot-Rot-Grün schon nach wenigen Wochen am Ende, so, vielleicht die Themen, aber nicht den Ablauf. Deshalb möchte ich Sie, bevor wir über Berlin reden und über André Holm, der Name steht natürlich im Raum, ohne dass er bisher gefallen ist. Jetzt habe ich ihn doch gesagt. Mal über das Allgemeine reden, Herr Müller, über Politik, ja, in Zeiten der Großkrise. Also, wenn man sich umguckt, Welt, so, ja, Putin, Trump, Brexit, AfD und so, die Leute haben das Vertrauen in das System verloren. Für die meisten Menschen bedeutet das System aber ihr unmittelbares Lebensumfeld. Was können Sie denn als Bürgermeister einer großen Stadt dafür tun, den Menschen das Vertrauen zurückzugeben?
Das ist natürlich gerade in dem Umfeld, in dem Sie es jetzt angesprochen haben, ist es schwer, weil die ganzen großen und weltpolitischen Einflüsse uns natürlich ja auch alle bewegen und alle treffen. Und einerseits besorgt uns das, was wir sehen an Krisen, an Auseinandersetzungen, dass Leute wie Trump Präsident werden können. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer auch die Kommunalpolitik, die für uns wichtig bleibt. So, und ich versuche eben, das auch beides zu thematisieren und deutlich zu machen, dass die Kommunalpolitik nicht unwichtig ist, sondern ganz im Gegenteil, unser Leben beeinflusst, unser Leben ja auch gestaltet, eben, dass wir Teil dieser ganzen Entwicklung sind und sein müssen und bleiben müssen, trotz oder vielleicht gerade auch wegen dieser ganzen großen Themen, die uns besorgen und bewegen. Also dieses Gegeneinander, das will ich so nicht mitmachen, sondern thematisiere beides und versuche eben auch in diesen Bereichen der Kommunalpolitik die Dinge so aufzugreifen, dass sie auch besser werden schrittweise.
Wie erklären Sie sich denn den Vertrauensverlust in das, was man so das System nennt?
Auch das hat, glaube ich, viele Gründe. Das ist schon so, dass man in seinem eigenen Lebensumfeld ja mitbekommt, dass es wahnsinnig schnell Veränderungsprozesse gibt, denen man sich gar nicht entziehen kann. Neue Kommunikationswege, neue Entscheidungswege, wie gesagt, denen man sich nicht entziehen kann. Globalisierungseffekte, Arbeitsplatzsorgen, Mietenentwicklung. Es kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Und man hat das Gefühl, da gerät so viel aus den Fugen, aus dem Ruder. Damit sind meine Politiker vor Ort wahrscheinlich überfordert. Und wer regelt es nun überhaupt, wenn die es nicht können oder machen? Wer regelt überhaupt, regelt es überhaupt noch einer? Daraus entsteht eine Unsicherheit und oft leider eben auch so eine fatale, wie ich finde, so ein fataler Rückzug. Dann, dass man sich selbst rausnimmt, auch aus dieser ganzen Verantwortung, ja, die man gemeinsam trägt, die Politik, Verwaltung, Stadtgesellschaft, wir alle gemeinsam tragen Verantwortung für das, was sich in unserer Stadt entwickelt. Und man nimmt, einige nehmen sich dann raus und sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es gar nicht beeinflussen, dann gehe ich auch nicht mehr in große Organisationen zum Beispiel Kirchen, Gewerkschaften, Parteien. Wer geht da noch hin und arbeitet über Jahre oder Jahrzehnte mit? Die Leute ziehen sich raus, weil sie glauben, es hat gar keinen Sinn.
Gut, Sie haben über viele, viele Jahrzehnte mitgearbeitet. Sie sind seit bald 35 Jahren in der SPD. Also erstmal Glückwunsch dazu. Viele hätten das nicht so lange durchgehalten. Und die SPD ist ja im Bund auch seit vielen Jahren, ich weiß nicht, seit 12, 13 Jahren Regierungspartei, auch mit einer klaren Unterbrechung. Und wenn wir nun ein Land sind, in dem die AfD gut ist für Ergebnisse zwischen 10-20%, dann ist doch auch die SPD schuld daran, oder?
Naja, das versuche ich ja immer deutlich zu machen. Natürlich auch weil wir möglicherweise eben Themen zu spät erkannt haben, nicht ernst genommen haben, nicht die richtigen Antworten gegeben haben, Themen, die viele Menschen bewegen, die viele Menschen umtreiben. Aber es ist mir immer zu einfach und zu schnell, diese Schlussfolgerung, da ist etwas passiert, eine Entwicklung, wie jetzt eben auch die Wahlerfolge der AfD, dafür ist die Politik oder erst recht dann die SPD zuständig. Nee, es passiert eben mehr an gesellschaftlicher Veränderung. Diese Vereinzelung in unserer Gesellschaft, wie es Franz Müntefering ja immer nennt, dass die Leute sich rausziehen aus den Organisationen, die führt eben mit dazu, dass solche Organisationen, dass solche Parteien wie die AfD schneller Gehör finden, weil die Rückkopplung, das Reflektieren über das, was die erzählen, über ihre Thesen oft nicht mehr da ist. Die Leute nehmen es alleine nur wahr, über Facebook, über Twitter kommt eine Nachricht, es wird alleine ausgewertet, man macht es mit sich selbst aus, was man davon hält und es gibt eine Reaktion. Das war eben nochmal, solange in den großen Organisationen eben auch viele Menschen sich ja getroffen haben, Dinge miteinander diskutiert haben, reflektiert haben, gab es andere Möglichkeiten, auch darauf Einfluss zu nehmen. Und dass wir diese Situation so nicht mehr haben, das ist nicht alleine ein Versäumnis der Politik oder der SPD.
Finden Sie das manchmal unfair, wenn dann Leute, so wie ich jetzt, so implizit praktisch sagen, daran seid ihr schuld?
Ja.
Okay, das ist aber... Nein, ich finde das finde ich interessant. Also menschlich verständlich, jetzt für mich sozusagen journalistisch schwierig, weil wem soll ich denn sonst die Schuld geben?
Ja, das ist ja dann auch der einfache Weg. Das ist mal auch so abzuladen und zu sagen, ihr seid da schuld.
Aber ich dachte, wir wählen Sie, damit Sie sich um solche Sachen kümmern, damit sozusagen, wenn Sie jetzt einfach sagen, naja, das ist halt, weil die Leute, die hängen alle nur noch vor ihren Geräten, keiner macht mehr was, da können wir dann auch nichts mehr machen. Das wäre natürlich eine düstere Aussage für Gestaltungskraft von Politik, oder?
Ja, damit sich zufrieden geben darf man nicht, das ist richtig. Aber nochmal, das muss für ein Thema für uns gemeinsam sein. Medien spielen da genauso eine Rolle wie eben alle anderen auch wichtigen gesellschaftlichen Partner oder so. Dass wir erstmal auch immer deutlich machen müssen, dass wir Dinge, die im politischen Alltag nicht jeden Tag eine Rolle spielen, dass wir diese Dinge aber ernst nehmen und dass wir vor allen Dingen diese Gerechtigkeitsthemen ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Viele Leute haben das Gefühl, das, was in unserem Land passiert, läuft aus dem Ruder und ist ungerecht. Es gibt niemanden mehr, der diese Dinge regelt. Das ist von Managergehältern über TTIP-Diskussionen bis hin zu der Frage, wie werden Investitionsmittel in einer Stadt vergeben. Man hat das Gefühl einfach, dass etwas neu zu verabreden ist an gesellschaftlichen Konsens. Und dafür ist die Politik da, das immer wieder zu thematisieren. Aber Medien genauso, nochmal, wie eben auch alle anderen, wie Kirchen oder Gewerkschaften.
Also wenn man was gegen Ungerechtigkeit machen will, empfiehlt es sich dann ja, sozialdemokratische Politik zu machen, oder?
Auch.
Okay, jetzt hatten die SPD ja ganz viele Jahre Zeit, sozialdemokratische Politik zu machen. Das hat aber irgendwie nicht hingehauen dann mit der Gerechtigkeit.
Hat auch hingehauen, aber eben, das wäre ja nun auch wirklich bar jeder Selbstkritik, wenn man sagt, man macht jeden Tag alles richtig. Dann würden wir hier nicht sitzen und nicht die Entwicklung beklagen.
Zum Beispiel, wenn Sie mal sagen, wenn Sie mal die drei schlimmsten Fehler der Sozialdemokraten in den letzten 15 Jahren.
Na, Sie gönnen sich ja jetzt hier was, die drei schlimmsten gleich. Nein, nochmal, die öffentliche Diskussion hat sie gegeben und die selbstkritisch. Wenn Sie allein die Hartz-IV-Gesetzgebung nehmen, alles die ganzen Hartz-Reformen, die es gibt, da sind wir nicht sensibel genug mit umgegangen mit dieser gesamten Reformpolitik der Regierung Schröder. Dass Reformen eingeleitet werden mussten, war richtig und wichtig. Viele gute Entwicklungen, die wir heute haben, fußen auf diesen Reformen. Aber wir sind weit übers Ziel hinausgeschossen und haben nicht rechtzeitig erkannt, was wir vielen Bevölkerungsgruppen auch zumuten. Und eben auch wieder unter der Überschrift Gerechtigkeit. Viele Menschen, die über Jahrzehnte in Arbeit waren, hatten das Gefühl, das ist doch zutiefst ungerecht. gerecht, dass ich nicht anders behandelt werde als einer, der in einer langen Arbeitslosigkeit sich befindet und nicht in Sozialkassen eingezahlt hat und, und. Diese Sensibilität war nicht da und den Preis bezahlen wir bis heute.
Würden Sie sich als links bezeichnen?
Kommt drauf an, bei welchem Thema.
Bei diesem Thema, über das wir eben geredet haben, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit.
Ja.
Finden Sie, dass die SPD wieder linker werden muss?
In vielen Bereichen ja. Das ist ja, rechts, links ist ja ein sehr, sehr einfaches Spiel, womit man ja schnell in Schubladen eingeordnet wird. In vielen Bereichen ja, zum Beispiel in der Friedenspolitik, Abrüstungspolitik. Da glaube ich, bin ich sehr, sehr links, sehr, sehr weit links in meiner Partei. Mehr als viele andere.
Aha. Und jetzt hatten Sie aber nur 21,6% der Stimmen bei der letzten Wahl. Also da schließen sich ja zwei Fragen an. Also sind dann die Leute draußen gar nicht so links oder haben Sie ihnen das nicht geglaubt? Erste Frage. Zweite Frage, ist man mit dem Ergebnis noch eine Volkspartei?
Eine Volkspartei macht sich für mich aus einem Anspruch oder durch einen Anspruch fest. Das ist nicht jetzt die Frage, hat man 20, 30, 40, 50%, sondern es ist die Frage, für wen will man Politik machen, mit welchem Anspruch? Will man für zwei, drei Gruppen in der Stadt oder im Land auf Bundesebene Politik machen? Will man Klientelpolitik machen oder will man den gesellschaftlichen Ausgleich suchen? So, daran mache ich das fest. Aber natürlich kenne ich die Debatte, welche Durchsetzungskraft hat man mit 20 oder 25%? Kann man dann überhaupt alle ansprechen? Ich glaube, das ist ohnehin immer schwieriger bei der Parteienentwicklung, die wir haben. Koalitionsbildung werden schwieriger, mehr Parteien kommen ins Parlament und. Aber der Anspruch ist für mich das Entscheidende.
Glauben Sie denn, dass Berlin jetzt so eine Art Laborfunktion hat für die Bundesrepublik, für die Wahl 2017 im Herbst, so als rot-rot-grüne Testfall?
Na, wenn es so ist, dann war das jetzt zumindest ja kein gelungener Auftakt für alles, was dann bundespolitisch kommen könnte. Wir selbst haben darüber uns natürlich auch auseinandergesetzt hier, als wir die Sondierungsgespräche geführt haben und Koalitionsverhandlungen. Uns war bewusst, dass es in diese Richtung gehen kann, dass viele bewusst ja natürlich auch hierher gucken und sagen, in der Konstellation SPD führende Kraft und Linke und Grüne dabei, kann man daraus nicht ein Modell entwickeln für andere Bundesländer oder für die Bundesebene. Aber von Anfang an haben wir auch gesagt, das kann nicht unser Anspruch sein, wenn es so kommt, wenn es funktioniert, wenn die Zusammenarbeit gut ist, dann freuen wir uns darüber, aber wir wollen gar nicht ein Modellprojekt formulieren für andere Ebenen, weil da eben auch andere Themen eine entscheidende Rolle spielen, anders als hier die kommunalpolitischen Themen, eben zum Beispiel die Außen- und Sicherheitspolitik.
Aber wollen Sie denn die Fortsetzung der Großen Koalition im Bund?
Nee. Nein, das ist aus mehreren Gründen nicht. Aus mehreren Gründen nicht. Zum einen, das ist etwas rein Parteipolitisches, was natürlich auch eine Rolle spielt, dass man auch in dieser Situation, die wir da haben als Juniorpartner, wir haben das in Berlin erlebt in den 90er Jahren oder jetzt auch auf Bundesebene, das ist für die SPD einfach sehr, sehr schwer, aus dieser Rolle heraus als Juniorpartner auch durchzudringen. Ich finde zum Beispiel, dass die SPD-Seite auf der Bundesebene da auch hervorragende Arbeit geleistet hat, die nicht entsprechend ankommt. So, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das hat auch etwas zu tun mit der Struktur, mit dieser Arbeit in der Großen Koalition als Juniorpartner. Das Zweite ist aber, dass ich auch sehe, auch durch die Erfahrung in Berlin, dass es doch sehr viel Trennendes gibt zur CDU. Und ich glaube eben, wenn diese ganzen Fragen, die mir auch sehr wichtig sind, wenn Sie es wieder mit rechts und links einordnen wollen, also die ganze Frage der Friedenspolitik, die ganze Frage der Sozialpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, die Frage der Gleichstellung hat in Berlin ja auch eine Rolle gespielt. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Da ist es mir wichtig, dass wir einen eindeutigen Kurs haben. Und dieser eindeutige Kurs ist mit der CDU nicht möglich.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Mein Name ist Jakob Augstein. Ich sitze hier mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Und wir reden jetzt mal über André Holm. Ich weiß gar nicht, ob bis vor kurzem alle Menschen wussten, wer das ist. Also wenn man ganz weit links draußen war oder bestimmte Medien da so gelesen hat, dann wusste man das natürlich. Es ist ein Stadtsoziologe, jemand, der sich sehr, sehr gut auskennt mit den Themen Mietsteigerung, Gentrifizierung, wie bleiben Städte sozusagen bezahlbar für normale Leute. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in einer Stadt wie Berlin. Der war Baustaatssekretär und jetzt ist er es nicht mehr. Warum, Herr Müller?
Tja, ich glaube, das hat er sich ganz wesentlich auch selbst zuzuschreiben. Denn wir haben als Koalition natürlich vor allen Dingen ja auch die Partei, die ihn berufen hat, die Linkspartei hier in Berlin. Wir haben ihm ja auch eine Chance eingeräumt zur Mitarbeit. Und es gab nicht von Anfang eine Vorverurteilung wegen Fehler, die er als 16- oder 18-Jähriger begangen hat. Ich glaube, auch damit muss man sensibel umgehen, wenn man als 18-Jähriger zum MFS geht und wenn man eine Erklärung unterschreibt. Auch das bewegt heute noch viele Menschen. Auch das muss man ernst nehmen. Aber es gab keine Vorverurteilung an der Stelle. Aber wie er mit dem Thema umgegangen ist in der Zeit danach, als erwachsener Wissenschaftler, wie er sich der HU verhalten hat, wie er Stellungnahmen abgegeben hat, öffentlich in den letzten Wochen, bis heute zu seiner Rücktrittserklärung, das will ich an der Stelle auch so sagen, das trieft vor Selbstgerechtigkeit. Und an der Stelle haben viele in der Koalition, nicht nur führende Köpfe auch der SPD, sondern viele in der Koalition auch gesagt, das geht so nicht, das ist auf Dauer nicht tragbar, dass er nicht erkennt, dass er hier auch in einer Bringschuld ist.
Also er hat, da war er glaube ich 18 gerade geworden, eine Erklärung unterschrieben als hauptamtlicher Mitarbeiter des MFS. Nach heutigen Rechtsmaßstäben würde das unter Jugendstrafrecht fallen. Das ist jetzt so lange her, das ist ganz egal, was man da sozusagen ihm vorzuwerfen hat, wäre das sozusagen getilgt aus dem Zentralregister. Das ist so wie nie geschehen. Deshalb habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er, wenn ihn das einer fragt, muss er das sozusagen nicht mehr sagen. Ich sage nicht, dass das ein politisches Argument ist, aber arbeitsrechtlich und rein formal ist das sozusagen durch, das Thema. Ist das nie durch, sowas? Gibt es nie Vergangenheiten, die vergehen? Also wenn einer was mit 18 macht, hängt ihm das immer nach?
Nee, ich sag doch, das war für uns jetzt nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, man muss eben damit auch weiterhin bewusst umgehen und nicht sagen, naja, egal, war eben vor 30 Jahren, ist egal. Nee, so nicht, weil daran hängen schon nun auch viele Biografien und es gibt viele Menschen, die haben damals darunter gelitten und die sehen das noch sehr bewusst wahr, wie selbstkritisch man dann auch mit so einem Lebensweg umgeht und ob man dazugelernt hat oder nicht. Deswegen ist es nicht egal. Aber ich sage auch, dafür muss man einen Menschen nicht sein Leben lang bestrafen. Aber ich muss erwarten können, insbesondere auch von so einem intelligenten Menschen wie André Holm, insbesondere von jemandem, der Staatssekretär werden will, der Verantwortung übernimmt für andere Menschen, der eine Vorbildfunktion ja auch hat, von so jemandem muss ich erwarten können, dass er nach der Dummheit, die er mit 18 gemacht hat, dann auch wirklich offen, transparent, selbstkritisch damit umgeht, sich mit dieser Biografie auseinandersetzt und auch sagt, er hat verstanden, dass es viele Menschen bewegt und dass da schlimmes Leid und Unrecht auch passiert ist. Er kann nicht, auch wenn man ihn dafür nicht ein Leben lang bestrafen kann, für das, was er gemacht hat, aber er kann doch nicht bewusst auch falsche Angaben machen einem öffentlichen Arbeitgeber gegenüber. Es sind mehrere Dinge zusammengekommen, wo wir dann gesagt haben, ja, es werden ja Brücken gebaut. Er kann sich ja verhalten. Aber wenn er das nicht annimmt, diese Angebote, dann geht's ihm nicht.
Was hätte er denn tun müssen, damit er jetzt noch im Amt damit sie ihn gehalten hätten?
Von Anfang an auch sagen, was ist. Erstmal natürlich wäre es schon gut gewesen, auch schon bei der Berufung zu sagen, auch den Linken gegenüber, der Partei, die ihn nominiert hat, zu sagen, dass es diese Einstellungssituation bei der HU gab, mindestens aber dann auch in der öffentlichen Auseinandersetzung, die es ja gegeben hat, sagen müssen, ja, da ist ein Fehler passiert. Ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich dafür, das hätte nicht passieren dürfen, ich habe es verstanden. Es ist nie passiert und das geht nicht.
Hat er doch!
Nein, hat er nicht.
Hat er die ganze Zeit?
Nein, hat er nicht.
Aber Sie halten ihn ja, wie Sie sagen, selber jetzt nicht für einen Täter in diesem Unrechtsregime, wenn Sie das so sagen wollen.
Das
weiß
ich nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Auch das nervt mich einigermaßen, muss ich mal sagen, dass da auch immer, ich versuche doch ganz seriös mit dieser Geschichte auch umzugehen, wie gesagt, ohne Vorverurteilung, auch offen ihm gegenüber zu begegnen. Aber immer dieser Umkehrschluss, Er war ja 18 und er konnte nichts Schlimmes tun. Der nervt mich zunehmend.
Nein, das haben wir nicht gesagt.
Naja, doch, das spielt schon auch eine Rolle. Als Jugendlicher hat er ja etwas gemacht und 3 Monate vor Mauerfall, da kann ja gar nichts passiert sein. Es tut mir leid, es war eine bewusste Entscheidung, zum MFS zu gehen. Eine bewusste Entscheidung. Und es war eine bewusste Entscheidung, die 3 Kreuze entsprechend zu machen bei der HU. Und es ist eine bewusste Entscheidung, wann ich ein Interview gebe und mich für etwas entschuldige. Und alle diese bewussten Entscheidungen hat er so getroffen, dass es für uns politisch nicht tragbar war, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Aber das ist doch genau der Punkt jetzt. Das ist doch, was Sie genau meinen, wenn Sie sagen, es ist politisch nicht tragbar. Weil in dem Moment, in dem Sie in der Stadt Berlin mit der Linkspartei eine Koalition eingehen, und das gab es ja schon mal, werden Sie natürlich immer auf die eine oder andere Weise den Gegenwind haben, der, wie soll ich denn das jetzt formulieren, konservativ-reaktionären Kräfte, die früher die DDR in Anführungsstriche gesetzt haben, die sowieso denen da eh die ganze Richtung nicht passt, die ohnehin der Meinung sind, die hätten sich nach der Wende am liebsten alle irgendwo eingraben sollen und nie wieder den Kopf aus dem Boden und so. Das Problem haben sie doch sowieso. Deshalb stellt sich doch schon die Frage, sind sie jetzt zu schnell eingeknickt?
Ja, aber das Problem hatten wir schon 2001. Und das ist doch gar nicht das Thema, woran wir da eine Koalitionsarbeit festmachen, ob wir Gegenwind bekommen und ob konservative Kräfte uns mögen oder nicht. Wir haben 2001 ja noch in einer ganz anderen politischen Situation gesagt, wir machen Rot-Rot und haben 10 Jahre sehr verlässlich und gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Es hat eine Präambel damals gegeben, die hat bundesweit Aufsehen erregt, weil sie ganz eindeutig DDR-Unrecht benannt hat. Es gab ganz klare Positionen der Linkspartei, damals PDS, dann Linkspartei zu dieser Zusammenarbeit, und wir haben gemeinsam jeden Gegenwind auch durchgestanden, der natürlich politisch kommt. In dem Umfeld bewegen wir uns nun mal, das müssen wir aushalten. Aber die Frage ist, sind die Repräsentanten dann von Rot-Rot oder jetzt Rot-Rot-Grün glaubwürdig mit dem, was sie tun? Und an der Stelle sind wir jetzt eben zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Jochen Arnst, Kollege von mir, hat in der Berliner Zeitung geschrieben, man kann das, was Holm mit der Linken erlebt hat und woran er sich auch selbst beteiligt hat, in einen kurzen Satz fassen. Er wurde verheizt in einem Machtkampf. Zwischen wem habe sich dieser Machtkampf wohl abgespielt?
Ja, das ist ja nun immer diese Legendenbildung, die dann danach kommt, und so, da kann man sich es ja auch immer einfach machen. Das genau, das trifft eigentlich den Punkt. Und nochmal, auch jeder kann sich ja nur die Erklärung von ihm angucken zu seinem Rücktritt. Solche Formulierungen entbinden einen ja jeder Selbstkritik. Man hat alles richtig gemacht und andere machen auf meinen Rücken einen ganz bösen Machtkampf. So, und das funktioniert so nicht. Sondern gerade wenn Rot-Rot-Grün hier unter schwierigen Verhältnissen, wir haben nur 52% der Wählerstimmen erreicht als Dreierbündnis. Wenn wir nun sagen, wir wollen einen Neustart anfangen, wir wollen auf Augenhöhe regieren, das war ja sehr wichtig, auch gerade auch den Linken in der Sondierungsphase und Koalitionsdiskussionsphase, dann, dass wir uns gleichberechtigt begegnen, dann muss ich auch Selbstkritik einfordern können. Da muss ich auch sagen können, liebe Leute, ihr habt einen Vorschlag gemacht, den ihr nicht rechtzeitig und gut genug geprüft habt. Ihr mutet hier nicht nur der SPD etwas zu mit unserer Geschichte, sondern auch den Grünen. Es gibt einen Grund, warum die Grünen Bündnis 90 Grüne heißen. Bündnis 90. Auch da gibt es eine Parteigeschichte. Und viele nehmen auch bei den Grünen sehr sensibel auf, was da passiert ist. Und ihr müsst auch mal sehen, dass wir als Koalition natürlich auch politisch auch eine Chance haben müssen zu agieren, auch in der Stadtentwicklungs- und Mietenpolitik. Wie soll das funktionieren mit einem Repräsentanten, der praktisch politisch verbrannt ist? So, diese Selbstkritik muss auch mal kommen und nicht nur sagen, böse Machtspiele der bösen Sozialdemokraten oder anderer konservativer Kräfte. Dann funktioniert dieses gemeinsame Regieren auf Augenhöhe nicht.
Nun steht aber Holms Name für lauter Sachen, die so dem durchschnittlichen Investor in Berlin ein Riesengreuel sind. Mietpreisbindung zum Beispiel, ja, schlimme Sache, verhindert sozusagen, dass man mit Mieten ordentlich Rendite macht. Glauben Sie denn, dass die Kampagne, und ich benutze das Wort eigentlich jetzt gar nicht so leichtfertig, aber ich finde, das kann man schon so nennen, dass es eine gab in den Berliner Zeitungen gegen ihn, auch damit zusammenhängt, dass da einfach krasse Kapitalinteressen bedroht waren durch diese Personalie?
Nee. Nee. Also nun muss man mal wirklich mal sagen und das auch mal einordnen, als ob nun die gesamte Berliner Stadtentwicklung im eigentlichen Sinne des Wortes nun von Staatssekretär Holm abhängen würde.
Aber er ist eine Symbolfigur. Und Symbole
sind, aber die Mietpreisbremse zum Beispiel hat nicht er erfunden, sondern das haben andere auf Bund, haben auch nicht wir in Berlin erfunden, haben andere auf Bundesebene erfunden und nicht Herr Holm. Und unser Zweckentfremdungsverbot hat er nicht erfunden und nicht unser Mietenbündnis mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und. André Holm, auch da habe ich nichts zurückzunehmen, ist ein kluger Kopf und viele seiner Thesen und Ideen sind bereichernd in der Wohnungs- und Mietenpolitik. Ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die vor ihm und nach ihm auf den Weg gebracht wurden oder auf den Weg gebracht werden. Auch da muss ich mal sagen, dass ein Staatssekretär zurücktritt und sagt, er hofft, dass trotz seines Rücktritts jetzt noch Sozial- und Mietenpolitik möglich ist. Was sagt denn das eigentlich aus über die Senatorin, die ihn berufen hat? Dass die gar nicht steht für soziale Mietenpolitik und die Linkspartei hat nichts zu tun mit sozialer Mietenpolitik, sondern nur er. Und jetzt, wo er weg ist, geht alles den Bach runter. Ich glaube, es spricht für sich selbst.
Herr Müller, Sie waren doch bestimmt schon mal in der Rigaer Straße, oder?
Ja.
Da sind ja im Sommer 2016 zwei Häuser abgerissen worden. Hausnummer weiß ich jetzt nicht, 71, 72, irgendwie so. Obwohl sie unter Denkmalschutz standen und da werden jetzt also noch weitere so Investoren-Dinger hingebaut. Ich glaube, Kondos nennt man das, glaube ich, neudeutsch. Ist das nicht ein Symbol für das, was passiert in der Berliner Innenstadt? Und hat da nicht die bisherige Politik, ehrlich gesagt, in Berlin krass versagt? Und waren Sie nicht selber auch zeitweise verantwortlich für diesen Bereich?
Also ich glaube, das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das sind nur noch die letzten Zuckungen auch dieser falschen Politik. Und da bin ich auch immer bereit, das auch zuzugeben, dass wir da zu spät umgesteuert haben. Wir haben Wohnungs-, Mieten-, Baupolitik, kann man sagen, Stadtentwicklungspolitik ja tatsächlich auch in einer Phase formuliert, wo wir 100.000 freie Wohnungen hatten, wo es nicht dieses Bevölkerungswachstum gab, wo wir froh waren über jede Investition. Und dann hat sich die Welt verändert. Dann sind 40.000 Menschen pro Jahr gekommen, über 6 Jahre in Folge. Dann sind die Mieten gestiegen, dann sind die Flächen knapper geworden und dieses Umsteuern hat zu spät stattgefunden. So, das muss man sagen. Und da gibt es viele, die da in der Zeit natürlich, egal ob nun im Parlament damals oder im Senat, auch Verantwortung getragen haben. Jetzt, in diesen letzten Jahren, in diesen letzten 3, 4, 5 Jahren, hat dieses Neuverabreden in der Stadtentwicklungspolitik ja stattgefunden. Ein wesentlicher Punkt zum Beispiel, dass die Grundstücke nicht mehr nach Höchstpreisverfahren verkauft werden. Das ist eine dramatische Änderung der bisherigen Finanz- und Liegenschaftspolitik, aber von entscheidender Bedeutung, um überhaupt Einfluss nehmen zu können auf Stadtentwicklung und auf Mietpreise. Also es ist so ein Beispiel. Insofern, das kann sein, das weiß ich jetzt im Detail gar nicht, da kann es alte Bau- oder Abrissgenehmigungen geben, aber der Grundsatz und das Umsteuern vor allen Dingen dieser grundsätzlich neu verabredeten Mietenpolitik, der hat eben schon stattgefunden und der war auch richtig und überfällig.
Aber wenn Sie das jetzt sagen, dann wundert es mich ein bisschen so, dass Sie so, dass man erst so vor 3, 4 Jahren gemerkt hat, wo es in europäischen Innenstädten hingeht. Da hätten Sie vielleicht mal nach London fahren sollen, dann vor 5 Jahren oder nach Paris oder so. Und dann sehen Sie, unter einem bestimmten Monatscheck müssen Sie in die Innenstädte dieser Städte gar nicht mehr gehen, weil Sie da schlicht einfach nicht mehr willkommen sind. Und der Reiz von Berlin war ja immer, dass das hier nicht so ist. Und ich glaube, die Befürchtung vieler Leute ist, dass das hier so wird. Und das Vertrauen in die Politik, sich dagegen zu stellen, ist vermutlich mäßig ausgeprägt.
Naja gut, aber das sind nur wirklich Vergleiche, die so nicht angebracht sind, also mit Paris und London, weil eben seit Jahrzehnten, kann man sagen, wir natürlich schon auch andere Instrumente haben, die sind nicht immer hinreichend angewandt worden, jetzt nutzen wir sie wieder stärker, aber wenn Sie allein nur an diesen Bereich der städtischen Wohnungsbaugesellschaften denken, und es gibt eine Gesellschaft, die ja nicht ohne Grund Wohnungsbaugesellschaft Mitte heißt, dann macht es ja deutlich, dass das Land Berlin anders als andere Nachbarn als andere europäische Metropolen immer gesagt hat, es gibt auch eine staatliche Verantwortung. Wir wollen mit dabei sein bei Entwicklungen. Wir wollen einen eigenen Akzent setzen. Nur, dass wir eben zu spät über die Wohnungsbaugesellschaften wieder angefangen haben, auch in der Mitte der Stadt zu bauen. Dass wir zu spät angefangen haben, mit Instrumenten wie der Mietpreisbremse oder dem Zweckentfremdungsverbot zu arbeiten. Das akzeptiere ich als Kritik. Ich sehe ja auch, wie die Entwicklung ist. Aber wir sind weit davon entfernt, diese seelenlosen Büroinnenstädte zu haben, in denen es gar keine Wohnung mehr gibt. Und wenn, dann eben Luxuslofts und Apartments, weil wir eben da ja auch über die Genossenschaften und sogar eine ganz andere Baupolitik machen.
Seit wann ist Ihnen denn das Problem Gentrifizierung vor Augen? Oder seit wann haben Sie das Gefühl, es ist auch für Berlin eins? Weil Sie waren nach 2012 Stadtentwicklungssenator.
2011, 2012, muss ich sagen, das war auch, ich bin ja dann vom Fraktionsvorsitz eben gewechselt in die Stadtentwicklungsverwaltung als Senator, und das war ja dann auch eine meiner ersten Initiativen, dieses Neuverabreden mit den Baugesellschaften, mit den Wohnungsbaugesellschaften, den städtischen und den Genossenschaften, dass wir selbst mehr bauen, dass öffentliche Gelder reingehen zur Mietendämpfung. Das war das, was ich als Fraktionsvorsitzender auch dann thematisiert habe und was ich dann auch als Stadtentwicklungssenator aufgegriffen habe. Das war, und es geht auch einher eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo Berlin sich noch mal ganz anders entwickelt hat, als wir es gemeinsam noch vor Jahren gesehen haben. So, dass nun wirklich seit jetzt inzwischen 5, 6 Jahren 40.000 Menschen pro Jahr kommen. Die Situation hatten wir ja vorher nicht. Wir hatten eine schrumpfende Bevölkerungsentwicklung. Wir hatten 200.000 Arbeitslose. Viele Entwicklungen sind gar nicht gekommen und Investitionen in unsere Stadt. Dass auch über diesen Hauptstadtstatus, der ja auch später gekommen ist, und über die Investitionen des Bundes es auch einmal so eine Entwicklung gibt, das war nicht selbstverständlich abzusehen. Wir haben all ganzen Artikel und Berichte habe ich alle noch im Kopf. Berliner Größenwahn, worauf die sich einstellen, 5 Millionen Einwohner, das kommt nie und was weiß ich nicht alles. Ja, stimmt. Damals hatten wir eher eine zurückgehende Entwicklung in Berlin. Dann ab 2010, 2011 ging es wieder hoch. Es war dann zu spüren, wir müssen handeln, wir müssen schnell handeln, und dann wurden viele Dinge auch eingeleitet.
Aber dann sagen Sie doch mal, was Sie jetzt machen werden, um Gentrifizierung vorzubeugen und auch um solchen Entwicklungen vorzubeugen. Erstens, Leute müssen ihre Wohnung verlassen, weil sie sich nicht mehr leisten können, da zu wohnen. Zweitens, Leute wollen ihre Wohnung aber nicht verlassen und machen deshalb Verdichtung, also mehr Leute im gleichen Wohnraum. Oder aber sie sparen sozusagen an anderen Stellen, was ja dann die zweite Folge ist. Was tun Sie jetzt dagegen? Ja,
es geht nur mit Mietrechtsgesetzgebung und es geht nur mit Baupolitik. Es ist so, es gibt keine anderen Instrumente. Sie können nur regulierend eingreifen und durch Baumaßnahmen. Baumaßnahmen in der ganzen Stadt, deswegen keine Grundstücke mehr verkaufen, Grundstücke selbst nutzen, wenn sie nicht für Wohnungsbau geeignet sind, sowas gibt's ja auch, und wir nicht selbst da drauf ein Theater oder sonst was bauen wollen, wie gesagt, dann muss man diese Grundstücke eben auch wirklich nehmen für den Wohnungsbau, und das machen wir. Die Gesellschaften kriegen sie kostenlos überlassen, damit sie billiger bauen können, billiger Mieten anbieten können. Und der zweite Weg ist natürlich regulierend eingreifen, und die Instrumente sind heute alle schon gefallen. Damit können sie immer nur eine Mietpreisentwicklung dämpfen. Sie können sie nie ganz aufhalten. Es gibt immer eine Kostensteigerung. Alles andere zu erzählen wäre unredlich. Aber diese dämpfenden Funktionen auch aktiv einzusetzen, das ist uns sehr wichtig. Und das machen wir auch. Das haben wir sogar nun schon bei Rot-Schwarz gemacht. Aber bei Rot-Rot-Grün spielt das jetzt natürlich nochmal eine andere Rolle.
Aber die funktioniert doch nicht.
Nee, deswegen wird es ja auch verändert. Es war völlig richtig, die Mietpreisbremse einzuführen, weil da ist eben auch ein Missstand erkannt worden, dass ohne, dass sich der Wohnwert verändert, bei einem Mieterwechsel von einem Tag auf den anderen, nur eben durch diesen Wechsel der Mietpreis vielleicht verdoppelt oder sogar verdreifacht. Also Mietpreisbremse, es darf nur noch eine 10%ige Steigerung geben. Und wir haben jetzt erlebt, dass durch auch das Agieren der neuen Mieter und des Vermieters eben diese ganzen Regulierungstatbestände umgangen werden und dass der Vermieter eben gar nicht in der Pflicht ist, überhaupt die Vormiete zu nennen, und der neue Mieter sich also gar nicht daran orientieren kann, ob die neue Mietsteigerung überhaupt gerechtfertigt ist. Deswegen wird jetzt die Vermieterpflicht eingeführt, die Miethöhe zu nennen. Der Mieter kann dann entsprechend auch einklagen, sein Recht, das nur bis 10% erhöht wird und nicht darüber hinaus. So ist es. So ist auch Politik, dass man Instrumente einführt, dass man sie beobachtet. Und wenn man erkennt, dass sie nicht greifen, muss man sie verändern. Und genau das passiert jetzt.
Wenn in den nächsten Jahren hier, ich weiß nicht was, 100.000 Sozialwohnungen aus dieser Förderung fallen, was können Sie denn tun, um deren preiswerte Mieten zu sichern?
Na, da ist ja jetzt auch schon was verabredet und ist ja auch schon umgesetzt worden, dass zum Beispiel eben das Ablösen dieser Förderungsdarlehen ausgesetzt wird oder dass eben aus von der staatlichen Seite wiederum auch Förderzuschüsse weitergezahlt werden, so dass eben diese Sozialwohnung aus diesem speziellen Fördersystem herausfallen und dann Miethöhen praktisch frei verabredbar und verhandelbar sind. So, dass diese Bindungen werden jetzt weiter formuliert und weitergeführt. Diese Beschlusslage gibt es ja schon und das ist auch umgesetzt und wird vom Parlament genehmigt. Die Gelder sind bereitgestellt. Also das findet statt.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater mit dem regierenden Bürgermeister Berlins Michael Müller und wir reden über ein Thema jetzt, was im vergangenen Dezember plötzlich eine andere Aktualität bekommen hat, nämlich die innere Sicherheit. Nach dem Anschlag am Breitscheidplatz sagen alle Leute, dass sich das Thema innere Sicherheit auch in Berlin anders darstellt als vorher. Sehen Sie das auch so?
Ja. Dass wir potenziell auch ein Anschlagsziel in Berlin sind, das war klar. Wir haben ja alle miteinander verfolgt, wie es bei unseren Freunden und Nachbarn in Europa ist, wie die Situation ist, dass man nicht sicher sein kann vor Anschlägen in den großen Städten. Auch in Deutschland hatten wir ja schon welche. Und insofern war uns das klar. Und natürlich in dem Moment aber, wenn dieser Anschlag dann stattfindet, dann wird einem auch ja bewusst, wo man verletzlich ist und wo man dann auch nachjustieren muss und nachsteuern muss. Und es gibt ja eben auch an dieser Stelle wieder viele, die sich Sorgen machen und sagen, warum ergreift ihr nicht noch die ein oder andere Maßnahme? Möglicherweise kann man damit die Sicherheit erhöhen. So, und das ist im Moment gerade dieser Balanceakt, diese Gratwanderung, die Politik da auch geht, natürlich jetzt auch Maßnahmen zu formulieren, die hoffentlich die Sicherheit erhöhen. Dieser eine Satz, den wir nun alle immer sagen, ist so richtig, obwohl er inzwischen so oft gesagt wurde. Wir können nicht die absolute Sicherheit garantieren. In jedem öffentlichen Raum, an jedem Platz, zu jeder Zeit kann es jeden von uns auch treffen. Aber man kann versuchen, durch zusätzliche Maßnahmen das Risiko zu reduzieren. Das wollen wir machen, ohne dass durch diese Maßnahmen wiederum unsere Freiheit eingeschränkt wird. Und das wäre ja nun das Verrückteste, dass wir gerade unsere Freiheit schützen wollen und sie dann selbst einschränken durch diverse polizeiliche oder andere repressive Maßnahmen. So, das ist genau die Gratwanderung. Aber natürlich, es ist schon so, dass uns jetzt bewusst geworden ist, dass da wahrscheinlich auch bei uns im Land etwas neu zu verabreden ist.
Ja, oder setzt sie dieses Thema einfach unter extrem populistischen Druck und sie haben Angst, dass ihnen da die Wähler dann erst recht zur AfD und zur CDU vielleicht auch wieder abhauen, weil sie als SPD, aber auch sowieso als Grüne und Linkspartei auf dem Thema wenig Glaubwürdigkeit genießen.
Naja, Augstein, wir haben ja gerade beim Thema davor auch gesagt, wir müssen nun schon auch sensibel aufnehmen, wo Leute einen Anspruch an uns formulieren. Und an der Stelle wird er an uns formuliert. Und jetzt nochmal, das heißt nicht sofort allem nachzugeben. Gerade auch, wenn ich mal wieder nur hier auf meiner Stadtebene das betrachte, wir haben eben nicht gesagt, wie ich finde, zu Recht, jeder öffentliche Platz muss mit Videotechnik ausgestattet sein. Wir haben nicht gesagt, dass, weiß ich nicht, irgendwelche polizeilichen Maßnahmen, Rasterfahndung oder sonst was von heute auf morgen formuliert werden. Sondern wir haben uns genau angeguckt, was ist nötig, dass die Polizei für ihre Arbeit eine andere Ausstattung bekommt. Dass wir mehr Polizeibeamte bekommen, weil es viel sinnvoller ist, mehr Polizeibeamte vor Ort zu haben, als installierte Kameras, die gar nichts verhindern, sondern im besten Fall eine Aufklärung erleichtern. Wir sind, glaube ich, schon den richtigen Weg da gegangen, Sorgen auch aufzunehmen, etwas nachzujustieren, ohne übers Ziel hinauszuschießen.
Braucht denn Berlin ein Landesamt für Verfassungsschutz?
Boah, Mensch, das sind aber nur auch...
Ich frage Sie das deshalb, weil das ja sozusagen Teil des großen Sicherheitspakets war, was der Bundesinnenminister vorgeschlagen hat, was im Grunde hinauslief auf eine Neuorganisation der ganzen deutschen Sicherheitsarchitektur. Vor allen Dingen auf eine Deföderalisierung. Und plötzlich hat ja sogar aus Bayern und von überall haben die Leute gesagt, nein, das meinen wir doch gar nicht und wir wollen unsere Landesämter für Verfassungsschutz behalten und so. Ich habe das nicht so richtig verstanden, warum man die braucht.
Die Frage ist ja, was da stattfindet. So, ne? Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, wir müssen auch mal Profis beurteilen. Nicht jeder Politiker muss nun in jedem Bereich auch Fachmann sein und genau sagen, dass es kann nur so sein und nicht anders. Dafür gibt es Profis und Fachleute, die man fragen kann. Aber
fragen Sie jetzt das Landesamt für Verfassungsschutz, ob es gebraucht
in
wird?
Gut, gibt schon ja nur auch viele andere Institutionen, die sich damit auseinandersetzen. Die Frage ist einfach, was leistet es? Wir hatten eben bei uns auch in unserem Landesamt in Berlin eine Abteilung Spionageabwehr. Da finde ich auch, es kann sein, dass wir damit überfordert sind. Dass das vielleicht doch auf einer anderen Ebene sich da abspielt und dass wir das nicht selbst leisten müssen, uns hier gegen Spione zu werden. Wenn es aber darum geht, dass ein Landesamt für Verfassungsschutz gemeinsam mit der Polizei, natürlich das, was wir jetzt diskutieren im Rahmen der inneren Sicherheit, guckt, wo es vielleicht eben auch verfassungsfeindliche Aktivitäten gibt, aus den unterschiedlichsten Richtungen, von extrem links oder extrem rechts, aus Moscheen heraus, durch Menschen, die jetzt zu uns kommen oder schon lange hier sind, völlig egal. Aber wo das beobachtet wird über einen längeren Zeitraum und man das zusammenführt mit einer polizeilichen Arbeit, kann es Sinn machen. Die Sorge der Föderalisten war, und die ist nicht unbegründet, in dem Moment, wo wir ein Bundesamt schaffen und auf Landesebene alles abschaffen, ist dieses Amt über Jahre nur mit sich selbst beschäftigt, um sich zu organisieren. Das können wir uns in der derzeitigen Sicherheitslage einfach nicht leisten. Also lasst sie auch weiterarbeiten mit einem klaren Auftrag auf das Land bezogen.
Und wie ist das mit so vielen anderen Punkten dieser langen de Maizière-Liste? Ich frage Sie das natürlich auch deshalb, weil Sie, falls jemals solche Sachen in den Bundesrat kommen, dann müssen Sie sich dazu ja irgendwie verhalten. Und Sie sind jetzt mit zwei, aber sicherlich wenigstens mit einem Koalitionspartner zusammen, der all solchen Sachen doch sehr, sehr, sehr skeptisch gegenübersteht.
Naja, das ist ja nur ein buntes Programm, was Herr de Maizière da vorgelegt hat. Und er wird ja nicht mal bei den CDU-geführten Ländern da in jedem Punkt unterstützt. Aber nochmal, da kommt es dann auch auf den Einzelfall an. Wir haben hier in Berlin in unserem rot-rot-grünen gerade verabredeten Sicherheitspaket haben wir auch Formulierungen drin zu den Gefährdern und dass die natürlich auch länger auch in einer Abschiebehaft auch verbringen müssen oder eben dieser gesetzliche Rahmen von 18 Monaten auch auszuschöpfen ist, wenn es eben entsprechende Erkenntnisse gibt und angebracht ist bei bestimmten Personen. Also es kommt drauf an, was der Bundesinnenminister vorlegen wird. Wir werden uns keiner vernünftigen, nachvollziehbaren Regelung entziehen. Aber nun einfach mal das zu regeln, was man schon immer mal regeln wollte als Bundesinnenminister, ohne dass es in dem konkreten Fall Sinn macht, den Weg werden wir bestimmt nicht mitgehen.
Aber war denn das Problem bei dem Attentäter vom Breitscheidplatz nicht, dass er ja im Fadenkreuz sozusagen der Ermittler längst war und die dann aber in ihrer Einschätzung der Situation sich halt so und so verhalten haben, im Nachhinein als Irrtum, vielleicht während das lief, war das aber eine mögliche Sichtweise der Dinge. Also kurz und gut, die hatten schon alle Mittel, die haben sie bloß nicht angewendet. Dagegen hilft doch kein neues Gesetz der Welt.
Ja, eben sage ich ja, den Graben auch schon ausschöpfen, habe das ja aber gerade mit den 18 Monaten. Das Entscheidende war hier jetzt, glaube ich, dass die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Ebenen und Ämtern nicht funktioniert hat. Zwischen den unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen Ebenen hat sie nicht funktioniert. Und dann haben Sie völlig recht. Das ist eben so ein Fall. Dann nützt es mir nichts, wenn der Bundesinnenminister ein neues Gesetz vorschlagen würde an der Stelle, sage ich jetzt mal. Mal sehen, ob er es tut oder vielleicht macht das ja auch gar nicht. Sondern das, was entscheidend ist, dass dann eben die Kommunikation zwischen den Ämtern besser abgestimmt werden muss. Wobei auch hier gibt es wieder auch internationale Dinge. Ich weiß, das hört sich alles immer so an, als ob Politik das wegschiebt. Aber wir haben eben auch das Problem in Tunesien, dass die Unterlagen nicht früh genug gekommen sind. Auch an der Stelle sage ich, das sind Aufgaben für die Bundesebene, nicht zwingend 16 Landesämter für Verfassungsschutz neu zu organisieren, sondern zum Beispiel sich um diese internationalen Abkommen zu kümmern, damit man die Menschen auch zurückschicken kann. Dafür ist eine Bundesebene da. Das kann kein Bürgermeister, das kann kein Ministerpräsident.
Aber glauben Sie, dass Sie mit so einer differenzierten, tatsächlich an Ergebnissen orientierten sicherheitspolitischen Haltung in so einer Stimmung, wie wir sie langsam kriegen in Deutschland, noch einen Fuß auf den Boden bekommen?
Wie ist denn der Umkehrschluss? Ich muss den Quatsch von der AfD erzählen?
Nein, aber ich meine, die CDU ist da ja offensichtlich relativ, die sind da ja schmerzfrei. Die packen dann einfach so ein Paket aus und sagen irgendwie, das ist das, was wir eh immer schon wollten. Und damit machen wir euch sicher. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn man genau hinguckt, muss man sagen, das, also wie gesagt, Videoüberwachung hält keinen Attentäter ab. Fußfessel hält keinen Attentäter ab. Der eine, der in Paris, in Frankreich, den Priester getötet hat, hat es mit einer Fußfessel am Fuß gemacht. Das sind, also wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, Sicherheit wird dadurch nicht erzeugt. Aber im populistischen Gewirr der Stimmen sozusagen bringt man sich zu Gehör.
Gut, das machen einige so, ich lehne das für mich ab. So, ich weiß ja auch, dass das auch mitunter kritisiert wird und dass das dann, was weiß ich, was es alles ist in den letzten Tagen, auch Entscheidungsschwäche oder der kann und kann sich nicht, weiß ich nicht, klar positionieren oder so, aber ich sage an der Stelle auch, es gibt Bereiche, die sind mir sehr, sehr wichtig. Und da will ich auch seriös weiterhin mit umgehen und ich werde nicht, und ich hoffe, dass ich das schaffe, nicht auch in diese Falle zu tappen und ganz schnell die einfachen Antworten geben. Und ich glaube, dass das eigentliche Verheerende dann auch ist in der politischen Diskussion und dass das nur umso mehr Verdrossenheit ja auch schafft, weil so doof sind ja die Leute nicht. Die merken genau, was geht und was geht nicht. Und wenn ein Politiker heute alles verspricht, was er morgen nicht hält, ist die Wirkung übermorgen noch viel schlimmer, als wenn er von Anfang an sagen würde, liebe Leute, hier ist eine Situation, ich kann nicht allen alles versprechen, ich gebe mir Mühe, aber ich kann auch nicht die Welt von heute auf morgen neu erfinden. Da gibt es den Weg, den will ich gehen und wir werden gucken, was passiert. Ich weiß, dass man mitunter dafür nicht nur die größten Lobeshymnen erntet, aber es ist mein Weg, mit dem fühle ich mich wohl und den will ich auch weitergehen.
Brauchen Sie denn nicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal das schlimme Wort, linken Populismus?
Ja, Populismus, sowas ist es. Wenn nochmal, was teilweise ja auch probiert wird, dann von der linken Seite die schnellen und einfachen Antworten zu geben, dann ist es nicht besser als von anderen Seiten, weil auch diese Erwartung kann man nicht halten. Wenn mit Populismus gemeint ist, dass man Sorgen ernst nimmt, im eigentlichen Wortsinne Populismus, dass man genau hinguckt, was das Volk sagt und will und diese Themen auch aufgreift und ernsthaft diskutiert, ist es nichts Schlechtes. Die Frage ist, findet man nur einfache und leichte Antworten oder ist man bereit, dann, wenn man hingeguckt und hingehört hat, auch gemeinsam einen schwierigen Weg zu gehen? Das ist für mich das Entscheidende.
Ich finde, das leuchtet irgendwie ein, wenn Sie das sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für die politische Atmosphäre, in der wir jetzt leben und auch für die politischen Mechanismen, wie sie sich mit dem Internet ergeben, ob das sozusagen noch eine angemessene oder adäquate Haltung ist. Also ob Sie damit am Schluss durchkommen. Könnte es nicht sein, dass man sozusagen seine politischen Mittelstrategien auch anpassen und verändern muss nach dem sich verändernden Umfeld? Und das Umfeld hat sich eindeutig verändert.
Wenn Sie damit die Kommunikationswege meinen, dass man schneller und besser reagiert, anders kommuniziert.
Sie könnten anfangen zu twittern zum Beispiel.
Um Gottes Willen, nee. Also nochmal, also Sie probieren ja schon immer alle um mich herum. Nein. Ich will das alles nicht. Ich lasse mir keine einzige Mail auf mein Handy schicken. Ich will nicht auf Facebook selbst aktiv sein und ich will auf gar keinen Fall twittern. Ich will das nicht, weil auch das ist ein Punkt, damit ist ja etwas verbunden. Es geht ja nicht darum, dass ich zu dusselig bin, da die Tasten zu drücken. Das kriege ich auch noch hin. Sondern damit ist ja etwas anderes verbunden. Damit ist verbunden, wenn man diesen Weg geht, dass man sich selbst immer mehr unter Druck setzt, unter Zeitdruck setzt, innerhalb von kürzester Zeit zu reagieren. Auf die dollsten, globale Themen muss ich sofort eine Antwort geben. Ich denke überhaupt nicht daran. Ich will auch die Chance haben, mal zu sagen, ich lese mir etwas durch, ich frage mal jemanden, ich setze mich mal hin und überlege mal, ob das klug ist oder nicht und dann gebe ich dazu eine Stellungnahme ab. Ich will auch mir diese Chance erhalten und nicht dieses ständige Künstliche unter Druck setzen lassen und zu glauben, dass man damit nun wirklich Politik machen kann. Es ist ein Kommunikationsweg, den kann man auch nutzen oder muss ihn nutzen, aber er ersetzt nicht die politische Auseinandersetzung.
Was glauben Sie denn, wird sozusagen die AfD und dieser rechte Populismus, für den sie steht, in Berlin zum politischen Problem oder sorgt hier die CDU in ausreichendem Maße dafür? Was ja gut wäre, könnte man sagen.
Naja, das ist schon spannend. Wir erleben das ja nun im Berliner Parlament. Das ist ja eine neue Situation. Rot-Rot-Grün auf der einen Seite, CDU, FDP, AfD auf der anderen Seite. Und wir erleben schon so in diesen ersten, wie viel ist eigentlich, 2 oder 3 Plenarsitzungen, dass sich da auch was verschiebt, auch wie die CDU sich an der Stelle verhält. Und das ist natürlich schon auch eine auf einmal ja im Parlament auch sichtbare Nähe bei vielen Themen gibt. Und das wird nun auch für uns spannend sein, wie die CDU dann mit der AfD umgeht, ob sie Themen selbst aufgreift, modifiziert, weiterentwickelt oder ob sie sich den Thesen der AfD dann auch anschließt. So, ich würde im Moment auch erstmal sagen, man muss das sehr ernst nehmen mit der AfD. Das zeichnet sich ab, dass das auch eine andere Auseinandersetzung wird als mit DVU oder Republikanern oder was wir da auch ja alles schon bundesweit hatten. Das ist eine andere, ja inzwischen auch schon jahrelange Auseinandersetzung, die man ernst nehmen muss. Aber wie die CDU sich dazu verhält, ist, glaube ich, auch bei der CDU noch nicht klar, noch nicht ausgemacht.
Meine Damen und Herren, Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 in den letzten Zügen. Der regierende Bürgermeister von Berlin sitzt hier, Michael Müller. Und ich habe jetzt eigentlich, bevor wir schließen hier bei uns im Gorki-Theater und nein, andersrum, schließen sozusagen für Sie daheim und wir reden dann hier noch weiter, selber schuld, dass Sie nicht gekommen sind, eine letzte Frage. Und zwar, Sie haben phänomenal einen Haushaltsüberschuss von 1,25 Milliarden Euro. Ich weiß gar nicht, ob das jedem klar ist. Berlin ist nicht mehr pleite, ja, von wegen arm und sexy ist vorbei, jetzt nur noch sexy oder reich und sexy, kann man sagen,
noch besser? Wir haben trotzdem noch 58 Milliarden Euro Schulden.
Ja, aber Sie wollen doch jetzt hoffentlich nicht in das Schäuble-Horn blasen und sagen, dass Sie die zurückzahlen wollen, oder?
Ja, im letzten Legislatur haben wir 3 Milliarden zurückgezahlt.
Zurückgezahlt? Ja. Ich dachte, das macht man nicht, wenn die Zinsen so niedrig sind. Ich verstehe jetzt auch nicht so viel von Geld, aber ich dachte, gerade dann zahlt man keine Schulden zurück.
Naja, aber wenn die Zinsen wieder steigen, tun sie es auch nicht.
Na gut, lassen Sie jetzt nicht über die Schulden reden. Das Thema ist mir zu kompliziert jetzt und zu lang. Aber was machen Sie mit der Kohle jetzt? Kann man sich jetzt bei Ihnen anstellen? Kriegen Sie jetzt immer Briefe? Ich will auch was und so?
Wir zahlen deutlich weniger Schulden zurück als in der letzten Legislaturperiode. Wir glauben schon tatsächlich auch wenn es Sie im Moment noch nicht überzeugt, dass es schon auch gut ist, in guten Zeiten wegzukommen von riesigen Schuldenbergen, die, wenn die Zinsen steigen, uns dann in einem unglaublichen Maße belasten. Das hatten wir ja alle schon. 2,5 Milliarden Euro Zinsen alleine pro Jahr gab es schon mal. Damit kann man auch eine Menge andere Sachen anfangen. Also es wird weiter Schulden abgebaut. Aber deutlich weniger. Es ist jetzt so, dass, nehmen wir mal so eine Größenordnung von diesen 1,2 Milliarden, gehen dann ungefähr 200 Millionen in Rücklage oder Tilgung und 1 Milliarde wird für zusätzliche Investitionen ausgegeben. Zusätzliche. Wir investieren ja ohnehin schon in Milliardengrößenordnung und das sind dann zusätzliche Mittel für Schulen, Straßenbau, öffentliche Gebäude, Personal.
Studio, ja.
Studio?
Studio, ja, hier.
Ach so. Ja,
das,
okay.
Fürs Gorki-Theater. Wie, aber das haben Sie jetzt einfach so lässig. Sagen Sie doch mal so 2, 3 Sachen, die Ihnen wirklich wichtig sind, wo Sie sich freuen, dass Sie jetzt dafür Geld haben, was Sie vielleicht vor 2, 3 Jahren nicht gehabt hätten. Das würde mich echt interessieren.
Das sind 2 Sachen. Das eine ist der Schulsanierungsplan. Das sind über 10 Jahre 5 Milliarden. 5 Milliarden, die muss man auch erstmal verbauen. Das ist schon auch eine Riesenaufgabe. Aber das Geld muss man auch haben und wir haben es jetzt. Und damit geht es jetzt auch los. In diesen Monaten praktisch geht es los. Die ersten 200 Millionen, die erste Tranche ist zur Verfügung gestellt für zusätzliche Sanierungsmaßnahmen und Schulbauten. Und das zweite ist Aufwuchs im Personal. Wachsende Stadt muss bedeuten wachsende Verwaltung. Es kommen mehr Leute, die eine Dienstleistung wollen. Das sind die Bürgerämter genauso wie Polizei oder andere Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Baugenehmigung machen muss, dass wir wieder Leute einstellen können und vor allen Dingen auch besser bezahlen können. Wir haben ja 10% Gehaltsabsenkung gehabt in den letzten Jahren, dass wir das wieder aufholen und bundesweites Niveau haben. Das ist gut und das geht nur mit mehr Geld.
Auch wenn Sie ein bisschen Probleme hatten beim Start jetzt mit der Personalpolitik, beglückwünsche ich Sie zu diesem vielen Geld. Es muss Spaß machen, Bürgermeister zu sein, wenn man so viel Geld ausgeben kann. Vielen Dank, Herr Müller, dass Sie bei uns waren und damit verabschieden wir uns am Radio. Danke und tschüss.
Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.